Willkommen zu Recenter Case am 24. November 2023. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung 64 bis 90 Minuten. Das Thema heute ist die sowjetrussische Forschung zu Mind Control. Dabei ging es nicht nur primär hier um Superdrogen, von denen man sich alles Mögliche versprochen hat. Es geht jetzt nicht nur um Ultra-Hightech-Apparate mit Strahlung. Ja, da wollte man ja eben Verhalten damit beeinflussen, Leute außer Gefecht setzen und so weiter, sondern alles Mögliche fließt damit rein. Das ist, man will einfach das Verhalten ändern von einer Zielgruppe, man will deren Leistungsfähigkeit herabsetzen, deren Stimmung verändern und so weiter. Um nichts anderes geht es. Ja? Und der beste Schutz gegen sowas, der beste Schutz ist Bildung über Imperien, über Geheimdienste, gängige Methoden. Ja, und ja, auch einfach eine Abstinenz, also dass man halt wirklich möglichst wenig Alkohol trinkt und möglichst wenig sich andere Substanzen da reindröhnt. Gibt auch andere Dinge, wo man abstinent sein sollte. Und selbst diese ja eher altbekannten gewöhnlichen Sachen, also die Psychologie, um halt Leute zu beeinflussen und zu manipulieren, selbst diese gewöhnlichen Sachen wurden inzwischen ja abgegradet durch riesige Datenbanken, ja, über das, was die Leute halt eben ansurfen, was sie denken, was sie meinen, ihr ganzer Background und so. Man kann da halt eben mit Psychometrie halt Persönlichkeitsprofile erstellen. Also du hast dann so eine Liste, zumindest von den wichtigsten Leuten hier in der im Zielpublikum. Ja, wie sind die so drauf, wie ticken die? Ja, und dann kann man eben mit künstlicher Intelligenz, Algorithmen halt eben dann die perfekte Propaganda maßschneidern auf, ja, auf kleinste Zielgruppen, die sich voneinander unterscheiden oder sogar auf das Individuum. Man nennt das Ganze Micro-Targeting. Ja, dann haben wir das Bildschirmgeballer, also halt einfach den Effekt, den das hat, wenn man auf Bildschirme starrt. Das scheint ja den Schlaf sehr stark zu beeinflussen. Ja, und jetzt nicht nur dieses blaue Lichtspektrum, was man ja ein bisschen vermeiden kann durch Blueblocker-Brillen oder halt irgendwie so ein Nachtmodus am Handy oder sowas, sondern es geht halt auch oftmals einfach um das Ablenken der Leute, dass sie einfach nichts lesen. Also vieler Content, den man da halt eben bekommt, ob jetzt Unterhaltung oder zu irgendwelchen Sachthemen, da geht es eigentlich gar nicht wirklich darum, was da für Inhalte vermittelt werden oder nicht primär, sondern es geht halt darum, dass wenn du eine Stunde mit so einem Content verbringst, dann hast du in der Stunde halt kein richtiges Buch gelesen oder hast keine richtig gute Sendung, die hier reingedröhnt. Ganz simples Konzept. Ja, dann Chemikalien. Wir haben ja zehntausende Gebrauchschemikalien, denen wir ausgesetzt sind. Das kann auch alle möglichen Effekte haben. Gibt es auch Möglichkeiten für verdeckte Operationen? Also Dinge, die man dann als normal betrachtet oder wo man gar nicht richtig nachguckt, ja, was wir da die ganze Zeit berühren oder in unseren Klamotten oder im Weichspüler oder was weiß ich, da gibt es ja auch hier viele Optionen. Viren. Wir hatten gerade in der Corona-Ära haben wir darauf hingewiesen, dass halt die Biowaffenforschung halt sehr, sehr slick ist. Ja. Da geht es nicht nur um super tödliche Sachen, um halt den Gegner auszuradieren. Ja, weil so tödliche Sachen, das ist ja recht einfach. Sondern man sucht ja halt oftmals hier in Ost und West nach Incapacitating Agents, also halt eben um die Leistungsfähigkeit der Zielpopulation herabzusetzen. Ja, und da kannst du halt theoretisch hier mit dem Biowaffenprogramm halt eben dann subtil agieren. Das heißt, du beballerst halt die Zielpublikum mit halt, ja, neuen Grippe-Sachen und neues dies und neues jenes und bastelst da halt ein paar neue Sachen, die dann so aussehen sollen, als hätten sie sich natürlich entwickelt. Ja, und so kann man halt den Ursprung verschleiern, dass man das halt, dass man das halt vielleicht gebastelt hat. Das ist auch so eine Sache. Da kannst du halt eben dann das Zielpublikum halt eben dann beeinflussen. Die sind halt einfach dann müde. Weißt du, wenn du halt einfach dir wieder mal irgendwas eingefangen hast, dann hast du halt weniger Energie, machst halt gerade mal deine wichtigsten Aufgaben und ansonsten willst du eigentlich nur noch deine Ruhe haben. Ja, also auch das ist eine Form von Mind Control. Ja, so simpel, wie das klingen mag. Nährstoffmangel, auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, dass dein Gehirn, dein Nervensystem funktioniert einfach nicht so richtig. Mit Nährstoffmangel, Nährstoffmangel hängt oftmals auch zusammen mit Chemikalien oder halt mit Viren, wenn halt eben dann einfach dein Botenstoffhaushalt nicht richtig funktioniert oder halt einfach bestimmte Nährstoffe einfach verbrannt werden, weil dein Immunsystem halt beschäftigt ist mit irgendeiner Krankheit. Künstliche Stressfaktoren, ja, Bürokratie, dies, das, künstliche Wirtschaftsprobleme, die da benutzt werden, ja, das heißt, unter Stress agieren die Leute einfach anders, denken anders und dann hast du noch das breite Feld an psychischen Störungen, ja, das heißt, wenn einfach dann nicht mehr richtig gearbeitet wird mit Präventionsmaßnahmen, wenn hier Störungen behandelt werden, einfach mit so fragwürdigen Tabletten und so, dann ja, hast du halt eben dann auch hier einen Einfluss auf die Zielpopulation. Ja, Dauerkonsum von Koffein, insbesondere Alkohol, das klingt auch super simpel, super einfach, ist aber ein Riesenfaktor, ein Riesenmassenphänomen. Also gerade Alkohol hat den Effekt, dass man gerade einmal so seine Tasks irgendwie erledigt bekommt, aber man hat dann jetzt nicht so die Kapazität für Neues, für Verbesserungen. Also das merken die Leute halt oftmals, wenn sie dann halt so intervallmäßig halt trinken. Das heißt, man trinkt ja dann irgendwie ein paar Tage hintereinander, irgendwie abends und so. Und wenn man dann mal wieder zeitlang gar nichts trinkt oder sowas, dann merkt man vielleicht recht schnell, wie leistungsfähig das eigene Gehirn ist. Und man hat neue Ideen und man will was verbessern und so. Fängt neue Projekte an. Ja, und der Durchschnittsbürger hat ja, also die Durchschnittszielscheibe da draußen, hat einen Intelligenzquotienten von 100. Diese Person liest in aller Regel keine Sachbücher, weil einfach die Zeit fehlt oder man sieht halt nicht den Sinn da drin, was es einem bringen soll, obwohl es ja eigentlich ein geistiges Upgrade ist, das ist wie ein Software-Upgrade. Und dann, wenn der Durchschnittsbürger sich halt überhaupt mal mit Content beschäftigt, also mit irgendwelchem Content, dann ist es meistens abends nach ein, zwei Bier. Ja, also auf diesen Bürger in diesem Zustand ist Propaganda zugeschnitten. IQ 100, keine Sachbücher, abends erschöpft nach dem Arbeitstag, ja, mit Kinder managen und Dings und Bums und dann noch zwei Bier-Intos, mindestens. Auf diesen Bürger ist die Propaganda zugeschnitten und deswegen ist er halt so simpel gestrickt, ne? Das heißt, das ist ja meistens wie so eine Art Gottesdienst, ja, wenn man halt sich dann so den ideologischen, politischen Content seiner Wahl reindröhnt. Also man kriegt da so einen Haufen Bestätigung und Erlösungshoffnung und Community-Effekt, ja. Simples Gruppendenken, wir gegen die anderen und ikonenhafte Personen, die uns dann retten werden, ob jetzt halt irgendwie Putin oder Trump oder Obama oder sonst irgendwas. Obwohl es in Wirklichkeit immer auf Netzwerke ankommt. Und Imperien beschäftigen ja super intelligente Wissenschaftler, alle möglichen Funktionäre werden auch handselektiert, die müssen dann an die Top-Universitäten guten Abschluss machen, teilweise leisten die dann noch Militärdienst, riskieren ihren Hintern und so und unterziehen sich halt verschiedenen Charakterprüfungen, auch in den Geheimgesellschaften an den Unis. Ja, also das heißt, das ist immer diese Asymmetrie wird immer größer und größer und größer. Ja, und selbst im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, das heißt, wenn ich jetzt halt eine künstliche Intelligenz hätte, der ich dann beibringe, was ich weiß oder was ich kann. Ja, wäre natürlich super Werkzeug, ja, könnte ich halt Dinge schneller machen und mehr machen mit weniger persönlichem Aufwand, aber ich konkurriere dann immer noch natürlich mit den Imperien und deren künstliche Intelligenz und die haben ja bessere Datenbanken und bessere Psychometrie als ich. Ja, also das ist immer noch ein ungleicher Kampf und es kommt ja letztendlich darauf an, wie das Ganze wirkt auf die Zielperson. Ja, und Deal ist dann eben in der Verantwortung. Also man kann das nicht immer nur auslagern an irgendwelche Technologien und so. Man sieht halt mit dem üblichen politischen Aktivismus und so hat der Bürger keine Chance, seine Interessen durchzusetzen. Also das ist halt eben dann viel zu simpel gestrickt. Mehr wie bereits erwähnt, weil es halt so einfach konstruiert ist. Da hast du keine Chance gegen diese Superwissenschaftler und diese Mind-Control-Forscher und alles, was damit irgendwie noch so zusammenhängt. Ja. Mal abgesehen davon, dass die Imperien halt viel, viel mehr Geld haben als du und so weiter und so weiter. Wir haben das ja gesehen bei Obama in den USA. Der wurde ja klassisch gegroomt, aufgebaut hier für die Democrats. Hat halt eben diese Kamera-Personality und diesen Swag und konnte halt so gut reden. Und dann hat man halt diese Kampagne gebastelt. Hope and Change, ja, der Polit-Messias. So ganz, ganz klassisch natürlich, ja. Und man hat halt über Jahre hinweg diese scheinbare Glaubwürdigkeit aufgebaut hier in der linken Politik und so. Aber dann, als Trump kam, hatte man eben dann schon neue Möglichkeiten. Hier mit den sozialen Medien und den ganzen Daten, Firmen wie Cambridge Analytica, also Psychometrie und so weiter, künstliche Intelligenz. Und da hat man dann gesehen, es ging jetzt alles irgendwie schneller. Es war dann, man konnte den Leuten noch unrealistischeres Zeug hier einprogrammieren und die Leute waren dann noch fanatischer. Ja, das heißt, Trump hatte ja keine richtige Geschichte hinter sich als Politiker bei den Republicans. Er war ja auch jetzt nicht wirklich glaubwürdig als Konservativer, sondern er hat mit allen Leuten rumgemacht. Zeitweise äußerte er sich sehr positiv über Hillary Clinton und hing ab mit Democrats und so. Das war für ihn halt einfach, ja, sein Ding. Er interessierte sich nur für Geld, Frauen, und Prestige. Da hatte man jetzt jemanden hergenommen wie ihn und innerhalb von Monaten, ja, auch mit Hilfe des CNP, Council for National Policy natürlich im Hintergrund, da hat man den dann zum Politmessias aufgebaut. Innerhalb von Monaten. Das heißt, es hat früher Jahre gedauert, wenn nicht 10, 20 Jahre, dass du gebraucht hast, um halt jemanden so hier zu groomen in der Politik. Ja, das heißt, erstmal irgendwie braucht derjenige normalerweise einen prestigeträchtigen Uni-Abschluss, dann arbeitet er als Anwalt für irgendeine wichtige Kanzlei oder hat eine Militärkarriere oder Diplomatenkarriere oder sonst irgendwas, ja, und dann gewinnt er halt so mal eine Senatswahl oder Kongress oder irgendwas, und so lief das halt normalerweise ab. Dieses ganze Trump-Phänomen war eigentlich wie so eine Art riesiges Experiment, so ein politisches Experiment oder was schon Mind-Control-Experiment, ja. Also man konnte da experimentell prüfen, können wir jemanden, der eigentlich dem Zielpublikum komplett wurscht war, der da keine Glaubwürdigkeit hatte beim Zielpublikum, können wir den innerhalb von kürzester Zeit hier zum politischen Messias hochjubeln und die Leute richtig fanatisch machen, was das anbetrifft. Also man hat dann eben analysiert, was die Leute wollen, die Slogans, die richtigen Worte, die halt klicken beim Zielpublikum. Und dann hat die Trump-Kampagne eben genau das gesagt und halt verschiedene Influencer da draußen haben dann gesagt, ja, er trocknet den Sumpf aus, er baut eine Mauer zu Mexiko, er hat dann die Linken getriggert mit halt so Facebook- oder Twitter-Postings und so. Und es hat halt voll funktioniert. Ja, und man konnte halt eben dann hier nicht nur mit der Technologie diese Kampagne machen, sondern aus der Kampagne dann wieder lernen, um die Technologie zu verbessern für künftige Projekte. Ja, und die Trump-Administration, also was ja eine große Administration natürlich war, war eine ganz gewöhnliche Administration jetzt für die Republicans und für Amerika generell. Wir haben ja darauf hingewiesen, viele Leute waren da drin, die hättest du auch gefunden in einer Administration von einem Präsidenten Jeb Bush. Ganz normal. Ja. Ich hatte ja letztens auch ein Video über die Administration damals von John F. Kennedy. Also das ist einfach so eine ganz, so diese ganz üblichen Kreise. Ja. Und das ist dann eigentlich wurscht, wer im Weißen Haus sitzt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Du wählst ja prinzipiell halt ein Kabinett und eine ganze Partei. Und dann gab es so dieses Q-Phänomen und da hat man dann eben auch Leute fanatisiert. Also in kürzester Zeit waren Leute wie in einer Sekte drin. Ja, wie so eine Heaven's Gate-Sekte. Ja, das Geheimteam wird jetzt die Linken verhaften, die Democrats Amerika retten und der Sieg steht kurz bevor und so. Also da wurden Leute ja richtig plemplem. Ja, wie gesagt, ich weiß genau, wie schlimm die Situation ist. Ich weiß genau, wie die Leute sich nach Lösungen sehnen, aber so funktioniert es halt nicht. Dass du einfach irgendwie wartest. Ja, und dann kommt die scheinbare Erlösung, ja, und via Republican Party. Und du müsstest dich damit nur anschließen und so. Und dann waren eben oftmals halt dann so Leute in der Familie halt eben dann perplex, weil dann irgendwie der Mann in der Familie halt dann komplett auf diese Q-Sekte eingestiegen ist und hat sich dann halt verhalten wie jemand, der mehr einer klassischen Sekte beigetreten ist. Also total fixiert auf diese Ideen, nicht mehr offen für Kritik oder Kontext, ja, und ging es nur noch um alles oder nichts. Du bist entweder hier mit dabei oder du bist irrelevant oder der Feind. Ja, das ist Mind Control. Ja, viele Leute reden immer drüber, Mind Control, aber wir alle sind Zielscheiben und wir alle werden bearbeitet und individuell werden ja auch von Geheimdiensten Operationen zusammengebastelt gegen einzelne Zielpersonen, die halt eine gewisse Bedeutung haben. Und hier macht man eigentlich das mit den gleichen Werkzeugen. Also du versuchst halt alles über die Person zu wissen, konstruierst die passende Operation, ja. Und das ist halt eben das, was ich auch den Leuten beibringe in meinem Buch, denke wie ein Geheimdienstler Masterclass. Jeder kann getäuscht werden prinzipiell, wenn man sich, je mehr man sich darüber bewusst ist, umso seltener passiert es dann auch, dass man halt erwischt wird mit irgendeiner Manipulation, dass man hier getäuscht wird. Also dann gab es 1955 von Rand einen Text von Robert C. Tucker, das ist so ein Sowjet-Experte, Stalin in the Uses of Psychology, also man wollte eben dann hier schon die Leute drauf ansetzen, ja, was die Sowjets so machen. Dann gab es einen Bericht von der DIA, im US-Geheimdienst, Controlled Offensive Behavior, und der Bericht war von 1972. Ist inzwischen von der Geheimhaltung befreit. Und da wird dann alles Mögliche angesprochen, was die Sowjets trieben. Und deswegen hatte man so einen großen Ansporn in Amerika für halt MK Ultra. Und auch so Programme und Forschungen, an denen halt General Stubblebine eben beteiligt war, hatten wir letztens auch einen ausführlichen Bericht dazu. Also das heißt, wenn man jetzt einfach nur so eine begrenzte Betrachtung macht, was jetzt halt General Stubblebine da geforscht hat hier in den USA, wirkt natürlich total schräg und lächerlich. Ja, Experimente zu Remote Viewing, dass halt irgendwelche Leute sehen können, hier so hell sehen können, was irgendwo anders gerade passiert oder gemacht wird, oder man findet irgendwas, was man sonst nicht finden könnte. Ja, oder Experimente, kann man mit Gedankenkraft irgendwelche Ziegen umlegen oder sowas. Das wurde dann schließlich verwurstet für die Netflix-Show Stranger Things. Aber das war wirklich hier ein Riesending bei den Russen, bei den Sowjets, also war es auch ein Riesending bei den Amerikanern. Und hier sogar die DIA hat dann hier intern so einen Report gemacht und halt dann so hier die komplette Liste angesprochen, ja, um was es da alles ging. Ja, und deswegen ist das Ganze halt eben nicht einfach nur so eine lächerliche Kuriositätensache, so ein Ding aus dem Kalten Krieg, sondern es ist schon eine Riesennummer. Ja, selbst wenn manche Experimente halt eben Quatsch sind und halt einfach so ein bisschen den Okkultismus abdriften, es bleibt ja dann doch genug hängen, um Leute zu beeinflussen. Dann gab es diese Kernbach-Studie. Also Sergei Kernbach vom Forschungszentrum für fortgeschrittene Robotik und Environmental Science in Stuttgart. Und der hat eben dieses sowjetische Programm analysiert. Ja, also das Sowjet, also vor allem sowjet-russische Programm analysiert zwischen 1917 und 2003, hat alle möglichen Quellen hier durchgeforstet, ehemals geheime Dokumente, bekannte Studien und so. Ja, und da traf sich eben, genauso wie im Westen eigentlich lange Zeit, da traf eben dann Wissenschaft auf Okkultismus. Ja, Parapsychologie, Psychotronik und so. Also man hatte da irgendwie so gemeint, das menschliche Gehirn sendet irgendwelche Signale aus, also irgendwelche Strahlungen, Wellen und so, und empfängt auch welche, und das könnte man ja manipulieren, damit halt eben die Kommunisten halt dann das gewünschte Ergebnis einfahren. Das geht dann hier zurück, meinte hier der Forscher, das geht dann hier zurück in die 1870er Jahre. Da gab es also eine Forschungskommission, angeführt von Professor Mendelejew, ja, das war ein ganz wichtiger Forscher. Und man wollte eben dann rausfinden, ist an diesem ganzen Spiritualismus irgendwas dran? Also kannst du mit Toten reden oder kannst du hell sehen oder halt eben also Remote Viewing Leute beeinflussen? Ja, war ja in Okkultistenkreisen halt eben ein Riesending, aber die Wissenschaftler wollten eben dann wissen, ist das echt? Also die Forschungskommission wurde angeführt von Professor Mendelejew. Hatte so einen typischen Rauschebart, ja, war ein Chemiker eigentlich, und zu seinen Lehrern am Pädagogischen Institut gehörten damals der Chemiker Alexander, gehörten ein Schüler von Justus von Liebig und der Physiker Emil Lenz. Also das waren halt so die besten Wissenschaftler teilweise hier, und dahinter stand halt der hohe Adel. Ja, also habe ich alle schon ein bisschen aufgedröselt hier mit der britischen Royal Society und den ganzen Hochadelsfamilien in Deutschland, die halt eine Verbindung hatten zum britischen Kolonialreich, und dann wollte man eben immer die Top-Forscher haben, die neuen Talente finden. Also gerade Justus Liebig hat ja irgendwie den Superdünger erfunden, wurde als Talent erkannt und gefördert vom Adel und so. Und diese ganze Wissenschaft war halt vereinnahmt, auch von Geheimdiensten. Also auch von den alten adeligen Geheimdienstnetzwerken, wo ich dazu auch geforscht habe in den letzten Jahren. Und dieser Mendelejew, der hatte eigentlich praktisch das chemische oder Periodensystem der Elemente hier entdeckt oder halt eine Version davon entdeckt, seine eigene. Er führte das metrische System in Russland ein, außerdem beriet das Kriegs- und Marineministerium insbesondere im Hinblick auf rauchloses Schießpulver. Also man hatte eben dann hier so einen Typen, der war fähig und cutting edge, wollte immer was Neues halt eben entdecken, und den hat man drauf angesetzt, um zu erforschen, ist dieser Okkultistenkrempel real? Ist da irgendwas, was wir benutzen können? Gab es noch andere natürlich dann Forscher, die man da drauf angesetzt hat in der Kommission. Es heißt hier in dieser Kernbach-Studie, also man hat da eben alles Mögliche verwurstet damals, auch verschiedenste Verbindungen zwischen russischen und deutschen Wissenschaftlern, und halt eben Arbeiten von den Okkultisten, wie zum Beispiel Helena Petrovna Blavatsky. Da hatte ich ja letztens auch was dazu gemacht, hier in der Sendung, auch mit Jeff Nyquist, hier, unsere englische Sendung. Blavatsky geht ja zurück auf die Hahn- oder von Hahn-Familie. Das ist ein uralter mecklenburgischer Adel. Ja, und mecklenburgischer Adel hängt dann ja zusammen mit dem britischen Kolonialreich und dem russischen Zarenreich. Und diese Blavatsky, die reiste ja viel herum. Ja, sie war teils eine Hochstaplerin, aber das war wohl damals akzeptiert von ihren Netzwerken. Sie erarbeitete sich mit Tricks und Täuschereien einen gewissen Ruf, der ihr half, bei weiteren Reisen Kontakte zu knüpfen und an Infos zu gelangen, potenziell von Wert. Also man wollte da halt verschiedene Zivilisationen abklappern, irgendwie halt dann, was ich, in Tibet hat man Leute hingeschickt, dann halt Mesopotamien, das Altägypten, ja, und da hing das halt auch viel mit Spionage zusammen. Also du wolltest halt eben dann Leute aufbauen, die einen gewissen Ruf hatten. Den Ruf hat man auch aufgebaut mit halt Täuschungen und Tricks und Mambo-Jumbo. Und so konntest du diese Leute dann rumschicken und die konnten dann halt eben dann mit anderen wichtigen Leuten reden und irgendwas Interessantes in Erfahrung bringen. Diese Forschungskommission damals, 1876, legte ihren Abschlussbericht vor und meinte, dieses Zeug ist Käse. Also sie meinten, es ist entweder halt eine Illusion, wenn Leute irgendwie sich was einbilden, oder es ist eine bewusste Täuschung. Dieser ganze Spiritualismus ist Aberglaube. Okay, das war halt damals so die Sichtweise. Und dann kamen die Kommunisten und dann wurde erstmal alles Mögliche an Organisationen geschlossen, weil man wollte nur noch halt staatlich erlaubte Organisationen. Also das heißt, die ganzen Freimaurerlogen wurden dicht gemacht und alle möglichen anderen spiritualistischen, okkultistischen Gruppen wurden auch dicht gemacht. Vor der Revolution hat man Okkultismus benutzt, das ist oftmals vor Revolutionen so, weil man halt die Leute in Wallung bringt und halt irgendwie abbringen will von halt bisherigen Ideen und irgendwelchen bisherigen religiösen Ideen. Aber wenn die Revolution dann gemacht ist und das neue Regime steht, dann wird erstmal alles Mögliche verboten und es ist erstmal nichts mehr erlaubt, außer halt wenige ausgewählte Organisationen. Ja. Also man möchte auch sich damit schützen vor einer Konterrevolution, dass jetzt halt dann nicht die enttäuschten, unzufriedenen Leute nach der Revolution, dass die sich halt dann wieder neu organisieren über okkultistische Gruppen und so und dann halt versuchen, das neue Regime zu stürzen. Also wo die Kommunisten machten dann auch dieses Magazin zu namens Rebus. Es wurde ja veröffentlicht eigentlich seit 1881. Und man versuchte halt eben dann dieses spiritualistische Zeug halt eben dann im Kommunismus wissenschaftlich zu erforschen. Also das war halt dann eben, ja, Chefsache. So richtig ging es dann los 1924, wo der Minister oder halt Kommissar für Bildung Lunacharsky, der schuf dann dieses russische Komitee für halt Psychoforschung und so weiter. Und man hatte da zwei wichtige Institute. Also in Leningrad das Bechterevs Institut für Hirnforschung. Und in Moskau war das das Labor für Biophysik, Akademie der Wissenschaften. Und man hat dann oftmals diese Institute voneinander auch getrennt. Das heißt, die einen sollten unabhängig von den anderen forschen und weiter oben konnte man dann die Ergebnisse vergleichen und halt irgendwie dann schauen, ob da jetzt irgendwas von Wert halt eben rausgefunden wurde oder nicht, dass man halt einfach, dass die halt alle miteinander reden und halt irgendwelche Aberglaube sich da halt irgendwie verbreitet. Dann studierte man eben Telepathie. Das war super interessant für die Sowjets, genauso wie dann bei den Amerikanern und auch mit General Stubblebine. Also man hat dann hier versucht, Bilder zu übertragen und Leute zu beeinflussen. Ja, also zum Beispiel, das ist halt so der Klassiker, ja. Das heißt, der eine guckt dann ganz fest auf irgend so ein Bild, so ein Symbol, ja, und versucht das dann zu übertragen und jemand, der woanders sitzt, der soll das Bild dann empfangen und sagen, was er jetzt sieht. Ja. Ich meine, da gab es ja so viele Hochstapler, die sowas gemacht hatten. Zum Beispiel gibt es ja diesen einfachen Gibt es ja so ein bisschen so Spiegeltricks, dass halt ja, dass halt jemand so tut, als könne er so ein Symbol irgendwie empfangen, aber in Wirklichkeit sieht er halt dann in einem versteckten Spiegel irgendwo, was halt das Symbol eigentlich war. Oder jemand flüstert ihm das ein über so ein Earpiece, also so einen Empfänger im Ohr. Gibt es ja alle möglichen anderen, also alle möglichen Tricks. Ja, um halt vorzutäuschen, es gäbe diese Fähigkeiten. Wenn das so funktioniert hätte, wäre es ja super gewesen für die Geheimdienste. Also die hätten dann eben Informationen verschieben können, ja, ohne dass man die so abfangen kann. Es sei denn natürlich, die gegnerischen Geheimdienste können auch Remote Viewing, dann wäre das Ganze ja eigentlich obsolet. Also OGPU, NKVD, damalige Geheimdienste waren sehr interessiert an sowas. Man hatte dann so ein neuroenergetisches Labor hier an der Sonderabteilung beim Geheimdienst OGPU. Das wurde dann intern verbucht oder halt beheimatet im Moskau Power Engineering Institute. Ja, also es ist ein bisschen wie in Stranger Things, dieser Netflix-Show, wo dann halt diese geheimen Experimente gemacht werden, hier in der Einrichtung, die dann verbucht wird als Department of Energy, ja, in Hawkins, Indiana. Also und viele Dokumente von damals sind immer noch geheim. Man muss halt sich so ein bisschen zusammenstückeln, wie das damals abgelaufen war. Dieser Bartschenko zum Beispiel machte dann halt Expeditionen nach Tibet oder wollte halt eben dann nach Tibet, wollte auf die Krim gehen, die Kostroma-Region, Altai. Also das war halt das, was auch dann diese deutsche Gruppe da gemacht hat, dieses Ahnenerbe. Die wollten alle möglichen Städten abklappern und in der Hoffnung, irgendwas Besonderes zu finden. Ja, und vieles von der Forschung in Russland ist dann erstmal hier am Ende gewesen, 1937. Ja, man interessierte sich dann eher für den Krieg und so. Und viele Forscher wurden dann hier gecancelt in der Sowjetunion. Also man hat die teilweise halt rausgebotet, man hat die teilweise verhaftet, ihre Familien verhaftet und so. Bartschenko wurde erschossen, Bokia und manche Leute aus Röhrichs Zentralasien-Expedition, die wurden alle erschossen. Tschischewski 1936 wurde als inkompetent eingestuft, 1942 verhaftet wegen konterrevolutionären Aktivitäten, was alles bedeuten kann. Die ganze Forschung, alle Texte wurden unter Geheimhaltung gestellt, wenn sie nicht eh schon geheim waren. Ein bisschen was ist an die Öffentlichkeit durchgedrungen. Also man hat dann eben mit Mikrowellen rumexperimentiert und so. So richtig weiter ging es dann so in den 50er und 60er Jahren im Kalten Krieg. Packte erstmal so die ganzen alten Sachen wieder aus, hat das dann mal reviewed, hat dann versucht, das eben dann nachzubauen, diese Experimente. Und es wurden halt eben dann auch Sachen ausgewertet aus dem Zweiten Weltkrieg. Insbesondere, was man hier erbeutet hatte aus dem deutschen Ahnenerbe-Programm. Ja, wie genau die Russen das ausgewertet hatten, ist immer noch geheim. Also Ahnenerbe bei den Deutschen drehte sich halt um, ja, Mythologie, also man wollte an diesen Volksmythen stricken, ja, dass halt alle bedeutenden zivilisatorischen Dinge halt von den Ariern kamen. Ja, auch das Römische Reich sei irgendwie, also alles Wichtige, Tolle am Römischen Reich sei irgendwie nordisch gewesen und alles, was es dann kaputt gemacht hatte, sei irgendwie oriental gewesen. Also eine sehr simpel gestrickte Mythologie, die man da basteln wollte mit dem Ahnenerbe-Programm. Ich meine, das siehst du in jedem anderen Reich auch. Also die chinesischen Kommunisten heute, die loben sich da auch für ihre 5000 Jahre alte Kultur und meinen, sie waren irgendwie schon mit dem Han-Imperium neben Rom, waren sie halt das Tollste und das Beste und viele andere machen das ja genauso. Also die USA haben ihre eigene Ideologie, also sie sind da irgendwie bestimmt dazu, die Welt anzuführen und zu retten. Ja, das ist das Gleiche wie überall anders auch. Ich meine, woraus letztendlich dann ankommt, ist die Leistungsfähigkeit einer Bevölkerung. Also ob dann die fähigen Leute wirklich halt die Chancen kriegen und die Möglichkeiten kriegen und die Aufmerksamkeit kriegen, die Tugenden, was halt man jeden Tag leistet, darauf kommt es an. Ja, nicht irgendwelche Mythologien. Ja, Mythen können dich halt ein bisschen beflügeln, aber das kann auch eben dann einen bremsenden Effekt haben, wenn man es halt irgendwie falsch macht. Also zum Beispiel, was ja aktuell irgendwie so ein Musiktrend ist, ist halt wieder so nordische Musik, die halt so ein bisschen so als modern und eher so, die halt so modern verkauft wird und jetzt nicht so als rechts verkauft wird. Also diese Musikerin Aurora, das ist es dann teilweise halt aus unterschiedlichen Ländern, dann halt so schwedische Sachen, norwegische Sachen, Island, also da gibt es halt viel Musik, die halt sehr traditionell beeinflusst ist und dann haben sie halt die Musikvideos mit halt verschneiten Bergen und so dieses ganze Ethno-Element mit drin und so. Also Bands wie Heilung und so. Und das triggert einen natürlich, wenn man halt eben auch so diese Abstammung hat. Und ja, und das waren also die Vorfahren, die das alles so zelebriert hatten. Aber ich meine, wenn dann Leute rumstehen mit so Geweihen in der Hand und irgendwie so mit Kopfschmuck, mit so irgendwelchen Tierzähnen dran und so, es ist halt dann doch, ja, es ist ein uraltes Kapitel letztendlich, das da ein bisschen wieder aufgeschlagen wird. Man sollte das kennen, man sollte sich da auch ein bisschen reinfühlen können, aber wir werden jetzt nicht unbedingt die Zukunft eben bestimmen mit ja, so einer Buschvolk-Mentalität, wenn wir jetzt halt irgendwelche Steine anbeten oder sowas. Also da musst du immer vorsichtig sein. Ja, also du hast halt beim Ahnenerbe so Leute wie Hermann Wirth, Karl Maria Willigut und so. Also fast alle völkischen Gruppierungen wurden eigentlich verboten im Nationalsozialismus. Es gab nur wenige, die dann die Erlaubnis hatten. Also genauso wie bei den, wie sie Sowjets gemacht hatten. Also Himmler hat dann das Geld beschafft für Ausgrabungen in Deutschland. Man wollte dann diesen Mythen stricken. 1935 kontaktierte Himmler einen finnischen Adligen, Irjö von Grönhagen. Ja. Und Grönhagen führte dann eine Expedition an, durch die Karelia-Region von Finnland, um halt eben da einen alten mythischen Krempel darauf zu finden. Ich meine, es ist immer schön, wenn halt alle Sachen gefunden werden und das halt eben dann verfügbar ist. Das ist jetzt nicht verkehrt per se. Dieser Grönhagen war in St. Petersburg geboren und sein Vater war in der kaiserlich-russischen Armee. Ja, das heißt, ergibt sich natürlich dann ein gewisses Spionagerisiko, das sollte klar sein. Ja, das heißt, auf deutschem Boden gab es ja auch viel, viel Okkultismus und so schon lange. Und der Okkultismus war letztendlich dann auch in Bezug auf die antiken Mysterienkulte von den großen Imperien. Das war ja alles so ein bisschen in den Händen vom Hochadel. Und der wichtigste deutsche Hochadel oder eigentlich halt römisch, poströmisch-germanischer Hochadel, also gerade Welfen, Bettina, Reginare, die hingen ja irgendwann dann, also waren ja untrennbar verbunden eigentlich mit dem britischen Kolonialreich. Ja, und deswegen war dann einfach hier überall deren Spionage und das war dann bei den Kriegen gegen Britannien natürlich dann verheerend für die Deutschen, also für die deutsche Bevölkerung. Ja, das heißt, man hat sich dann, also die Adligen haben sich ja dann so als in den 1800ern so als total völkisch gegeben, ja, und bla, und Deutschland und Deutsch und Germanisch dies und Germanisch das, aber es diente halt letztendlich dann auch der Verschleierung für Spionageaktivitäten. Also da musst du halt immer sehr aufpassen, ja. Darfst du nicht oberflächlich irgendwie bewerten, oh, der erzählt, was ich hören will, oder der hat diese kulturellen Faktoren, die ich gut finde, also mag ich den und traue dem. So einfach ist es halt leider nicht. Dann 1938. 1938 Franz Altheim und Forschungspartnerin Erika Trautmann wollten eben dann Geld für eine Expedition durch halt dann bis Asien hinter und so. Damit wollte man aufzeigen, wie das römische Imperium gewesen sei, war ja das große Vorbild für die Nationalsozialisten. Also man hat dann so gesagt, alles Wichtige, Tolle, Gute bei den Römern kam irgendwie von den nordischen Strömungen und alles Schlechte kam von den orientalischen Strömungen. Also man hat ja auch dann irgendwie behauptet, praktisch Juden und andere Orientalen hätten das römische Reich kaputt gemacht. Das ist natürlich Quatsch, das römische Reich hatte die gleichen Probleme wie alle anderen Imperien auch. Man war angewiesen auf die Landwirtschaft, die Produktion von Getreide und damit bezahlte man eben dann das stehende Heer und es war halt ein klassisches System und wenn du eben ein Reich hast, hier ums Mittelmeer drumherum mit super langen Außengrenzen und halt nicht immer diesen natürlichen Grenzen, um dich zu verteidigen, ja, dann ist es halt eine immer sehr knappe Kalkulation, dieses Imperium zu halten. Und ja, wenn du halt Pech hast, dann klappt es halt eben dann nicht mehr. Es zeigt sich halt dann, wie viele wichtigen Familien, also weströmische Familien, wie die dann halt so nach Europa dann gegangen sind. Es hatte sich ja schon vorher eine Vermischung ergeben in Süddeutschland. Also halt mit dem Römischen, also das Germanische und Römische traf aufeinander. Ja, kann jeder mal dieses Germanische Nationalmuseum hier dann anschauen. Da trifft halt dieses Römische aufs Germanische. Ja, und hier in Europa war man halt irgendwie sicherer, wegen halt dem Ozeanen drumherum und halt teilweise auch natürlichen Grenzen. Das waren eben dann so Faktoren, ja. Das heißt, du kannst das nicht einfach so ein bisschen hier eintüten als so ethnische Geschichte, ja, oder halt ethnische Sachen, die damit reinspielten. Ich meine, das römische Empire holte sich ja die Experten aus von den Griechen und von anderen. Griechen hatten ihre Einflüsse von halt den mesopotamischen älteren Reichen und so. Und ja, und diese mesopotamischen superalten Reiche, die waren ja auch schon sehr, 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 sehr clever. Und es hatte sich ja tausende Jahre lang nichts großartig verändert in Bezug auf Imperialismus. Ja. Also das ist auch eine Form von Bewusstseinskontrolle, Mind Control, wenn man halt eben so dieses religiös-völkische Ding verwendet, um die Leute einzufangen und so, aber man sagt denen halt nicht, worauf es halt dann zusätzlich oder primär ankommt. Ja. Und dieser heute hast du noch die Kontrastwirkung, die benutzt werden kann. Also man sagt halt, hey, schaut her, irgendwie so linke Kreise oder irgendwelche elitären Kreise, die vernichten halt Tradition, die vernichten halt Familie, sie vernichten Kultur und so weiter und so fort. Und das macht dann eben dann diese traditionellen Sachen halt umso attraktiver für das Zielpublikum, ja. Aber du musst halt immer schauen, okay, wer labert mich da an? Wer will da was von mir? Und was wollen die mir vermitteln hier? Ja. Das wirkt ja manchmal ein bisschen paradox, wenn halt eben so die Eliten in Europa, also vor allem diese super adligen Familien, super alte Familien, für sich genommen bleiben die ultra konservativ, bewahren ihre Familienstrukturen, ihren Wohlstand, ihre Ziele und so. Das ist alles bewahrt, ja, konserviert. Aber um halt eben die maximale Bewahrung sicherzustellen, ist es halt notwendig für diese Eliten, dass halt keine Konkurrenz ihnen entsteht aus der gewöhnlichen Bevölkerung. Also nimmt man der gewöhnlichen Bevölkerung die Möglichkeiten, man nimmt der gewöhnlichen Bevölkerung die Kultur, man schwächt deren Familienstrukturen, man schwächt deren finanzielle Situation und man bringt halt alle möglichen Migranten mit rein und so. Ja, also das ist halt einfach ein Powerplay. Ja, das ist ein Powerplay. Ja, dann. Ja, dann 1937, Himmler interessierte sich dann für halt diese Vorstellung, dass halt frühe Arier viel erobert hätten in Asien und so, hätten dann China angegriffen und Japan angegriffen, 2000 vor Christus und so. Und Gautama Buddha hätte so eine arische Abstammung, also von der nordischen Rasse und so. Ja, yeah, whatever. An diesem Ahnenerbezeug beteiligt waren Leute wie Wolfram Sievers. Gibt es eine interessante Anekdote hier. Der heutige russische Okkultist also der russische Okkultist und Netzwerker Alexander Dugin, der hatte sich in den 1980ern so ein Pseudonym zugelegt oder halt so ein alter Ego zugelegt namens Hans Sievers, also Anspielung auf Wolfram Sievers. Ja, und Dugin bearbeitet ja heute die rechte Szene mit Hilfe von halt Mind-Control-Techniken und so und versucht dann eben dann die Leute einzufangen. Ich meine, es ist alles sehr, sehr Baseline. Also, die Sowjets forschen weiterhin diesen spiritualistischen, okkultistischen Flimflam und dann wollte man eben dann noch Maschinen testen, also Strahlung, Strahlung, Strahlung. Kann man Leute damit halt eben dann schwächen oder beeinflussen, manipulieren? Das war halt dann so der. Das war also dann der Kern von einem sowjetischen Programm. Verteidigungsminister Malinowski, der bekam dann halt dann Dokumente in die Hand, was die Amerikaner gemacht hatten in den 60ern. Also, dass die Amerikaner halt dann forschten über Telepathie für militärische Zwecke. Und die Russen meinten dann, sie müssen jetzt halt selber mehr forschen. Und dann haben die Amerikaner gemeint, oh, die Russen machen da voll rum, wir müssen mehr forschen. Ja, also es war halt wie so eine Art Kreislauf, sich selbst verstärkender Kreislauf. 1965 bis 1967 gab es so eine Forschungsgruppe hier um Perow bei den Sowjets, die machten dann telepathische Experimente mit Hasen. Da hatte man denen ins Gehirn so Elektroden reingebaut. Also es gab dann den Senderhasen und es gab dann auch den Empfängerhasen. Ja, und man hat sich dann gedacht, kann man über diese modifizierten Hasen quasi Informationen senden im Abstand von 7 Kilometer? Das haben die erforscht. Ja, man wollte da hier, also man wollte das insbesondere auch für die Unterwasserkommunikation, weil Funk mit U-Booten ist ein bisschen schwierig oder halt einfach andere Sachen unter Wasser ist ein bisschen schwierig. Ja, und man dachte sich dann, man kann vielleicht dann hier solche, was ich, Hasenfunkgeräte benutzen oder irgend sowas. Oder man könnte vielleicht dann Menschen auch sowas einbauen und die können miteinander kommunizieren. Also was jetzt Menschenexperimente anbetrifft, da ist wenig Datenmaterial, was uns vorliegt. Vieles ist geheim. Man muss damit rechnen, dass da eben auch ziemlich krasse Menschenexperimente gemacht wurden. Ja. Also das heißt, dann der bereits erwähnte Bericht vom US-Geheimdienst DIA, hier dieser US-Bericht von 1972, da hieß es halt eben, die Sowjets haben mehr als 20 Forschungszentren für paranormale Phänomene und ein Riesenbudget und so. Dann. Ja, also man hatte dann hier bei den Russen Sachen übernommen von den Deutschen und man war besonders interessiert hier in Russland an so einer Art, ja, an so einer Maschine, die ein großes Gebiet beballern kann. Also zum Beispiel eine Großstadt beballern kann mit einer gewissen Strahlung. Also man nannte das hier irgendwie. Hier Radiosonn. Und man wollte hier, man wollte hier, dass diese Bewohner der Stadt, auf die man es abgesehen hatte, man wollte, dass die Bewohner halt eben dann in einen tiefen Schlaf verfallen. Also eine Art Distanzwaffe. Ja, du beballerst dann halt so eine Großstadt und die Leute pennen dir ein. Das war so das, was man hier bauen wollte. Wie erfolgreich man damit war, ist immer noch geheim. Ja, dann 1991, also war halt schon natürlich dann das Ende der Sowjetunion. Da gab es noch mal so einen Bericht hier bei den Sowjets oder halt eben bei den Russen. Da stellte man hier ein ganz schlechtes Zeugnis aus über die Forschungen aus den 80ern und so weiter. Hat man eben gesagt, da wurde halt viel Mambo Jumbo halt eben erforscht, viel Blödsinn und so. Wurde viel Zeit und Geld verschwendet. Ja. Man wollte auch Kleingeräte bauen, die halt auch so eine Wirkung haben. Also jetzt nicht so ein Riesenapparat, sondern auch Kleingeräte. Das ist auch halt eben eine Sache, die man hier haben wollte. Dann gibt es hier so eine Studie Wladimir Wilminskis Buch Homo Sovieticus, Brainwaves, Mind Control and Telepathic Destiny. Erschien auf Deutsch 2013. Also Wilminski ist ein Historiker. Ja, ist auch eine ganz interessante Studie. Ja, dann gab es hier 2007 in Wired Magazine so einen Artikel. Da hieß es halt dann, die Russen haben so einen Apparat gebaut. Da werden halt Leute beballert mit halt so Bildern. Und dann wird gemessen, wie das Hirn so ein bisschen darauf reagiert. Und da kannst du halt eben dann darauf ablesen, ja, wie diese Leute ticken. Also zum Beispiel, wenn jemand halt irgendwie ein heimlicher Agent ist oder ein Terrorist ist oder sowas, dann reagiert der anders auf bestimmte Bilder. Also sein Hirn reagiert anders. Also es ist halt wie so eine Art Lügendetektor in etwa. Und die Amerikaner wollten angeblich dann diese Technologie kaufen. Also SRS Technologies wollte das dann haben. Gab dann diesen Igor Smirnov von dem Psycho Technology Research Institute. Und der beriet auch das FBI in Amerika bei der Waco-Belagerung hier, bei dieser Sekte, wo halt dann das Ganze ging ja ziemlich mies aus, diese Nummer, aber man hatte eben dann diesen komischen Russen in der Hoffnung, dass man irgendwie diese Sekte von Koresh, dass man die beballert mit irgendwelchen Mind Control Geräuschen oder was auch immer, ja, und wer weiß, was man da alles ausprobiert hatte. Hier bei Waco. Also es gab dann hier beim Department of Homeland Security in Amerika, gab es dann eben Project Hostile Intent. Ja, damit wollte man eben dann Leute hier auskundschaften, die eben, ja, böse Absichten haben. Also inzwischen ist man da schon viel, viel weiter. Man kann tatsächlich dann mehr und mehr reinschauen ins Gehirn und so. Und das birgt halt eben dann neue Möglichkeiten und Gefahren. Aber selbst wenn du jetzt hier versuchst, die Nadel zu finden im Heuhaufen mit solchen Methoden, ist es immer besser, du kontrollierst eigentlich möglichst viel vom gesamten Heuhaufen. Und man sagt halt schon, du brauchst eigentlich den Heuhaufen, um die Nadel zu finden. Also je mehr Heu du verstehst und auf dem Schirm hast, umso eher findest du dann die Nadel im Heuhaufen. Das ist halt jetzt Psychometrie und Algorithmen. Das heißt, jeder benutzt ja das Internet und schaut irgendwelchen Content und postet irgendwas und teilt irgendwelche aktivistischen Inhalte, ja, und liked dies und liked jenes. Kann Klimaaktivismus sein, kann jetzt, was weiß ich, rechter, linker Aktivismus sein, whatever. Verschiedene Themen und all diese Daten, die wir da eingeben, das wird halt dann gespeichert und analysiert mit künstlicher Intelligenz und du bist halt in der Datenbank. Also man weiß dann, Max Mustermann ist einfach so und so und tickt gerade so und so und hat diese und jene Persönlichkeitsstruktur. Ja, also wenn wir Max Mustermann beeinflussen wollen, müssen wir so und so vorgehen. Und das ist halt eben jetzt die große Gefahr mit diesem Hightech, dass halt Leute dann besser manipuliert werden denn je. Also mal, ich habe das ja vorhin erklärt mit Obama-Kampagne versus Trump-Kampagne. Es geht halt jetzt viel schneller, es ist viel fanatischer und man kann eben quasi Leute manipulieren noch dreister. Also man muss niemanden da glaubwürdig aufbauen hier so 10, 20 Jahre lang als Politiker, sondern man kann irgendjemanden nehmen mit vielen Kontraindikatoren und den einfach dann zum Messias hochjubeln. Und man sieht das ja bei immer mehr und mehr Themen. Die Leute legen sich immer schneller fest und sie sind dann total fanatisch und es ist immer alles oder nichts und du bist dann entweder mit im Boot oder der Feind oder irrelevant. Das ist halt die Gefahr, der wir uns heute entgegensehen. Ja, also selbst wenn ich jetzt halt irgendwie eine künstliche Intelligenz einsetzen würde und so, ich trete immer noch an gegen halt die Imperien mit deren besseren Möglichkeiten. Es kommt darauf an, wie das Individuum agiert und reagiert. Also vor allem auch Initiative zeigt. Es ist halt einfach, es ist interessant zu sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich poste etwas hier auf dem deutschen YouTube über John F. Kennedy und die Kennedy-Administration, also totale Insider, Kennedy war einer von denen, niemand hatte dann ein Motiv, Kennedy aus dem Weg zu räumen. Kennedy war kein Held, es konnte kein toller Rebell oder Held ins Weiße Haus kommen und so. Ich poste das auf Deutsch und dann poste ich praktisch mit den gleichen Notizen, poste ich das Video halt auf Englisch und du kriegst teilweise die gleichen, fast identischen Reaktionen drauf. Ja, das heißt, manche sagen, hey, das ist interessant, habe ich jetzt so noch gar nicht gesehen. Ja, klar, manche Sachen am Attentat wurden dann vertuscht, weil man halt nicht sich da in die Karten schauen lassen wollte. Ob das jetzt ein Schütze war oder zwei oder drei, ob das jetzt ein angepisster Iraki war wegen dem Kasim-Putsch oder halt irgendwelche Kommunisten oder Anarchisten. Ja. Das ist immer so, bei wichtigen Sachen werden Umstände vertuscht, aber das heißt nicht, dass jetzt das Establishment irgendwie hätte jetzt Kennedy gekillt, er war einer von ihnen. Völlig austauschbarer Politiker. Ich krieg da, also manche sagen, oh cool, interessant, habe ich gar nicht so betrachtet bisher. Manche die können das dann nicht so richtig vereinbaren mit ihrem Wunschdenken und manche reagieren halt dann wütend. Also sie waren felsenfest überzeugt, haben das halt immer wieder so gehört. Kennedy war ihr Held. Er habe uns retten wollen vor den bösen Kräften und deswegen wurde Kennedy getötet. Er ist ein Märtyrer. Ja, und diese Idee haben sie ja immer wieder gehört, das hat ihnen gefallen und sie wollen da nicht loslassen. Und wenn du halt eben sagst, nee, diese Idee ist nicht überzeugend, dann meinen die, du seist entweder komplett dämlich oder die meinen, du seist halt irgendwie ein bösartiger Manipulator. Also du würdest jetzt aus fieser Gemeinheit hier, würdest du da jetzt halt da irgend so eine Verschwörung vertuschen oder sowas. Ja, und dann und dann hast du wirklich diese absolute Gleichschaltung, ob jetzt, was das linke Spektrum anbetrifft, linke Ideen, rechte Ideen, Mainstream, konservativ, libertär, Verschwörungsdenken, es ist eigentlich in verschiedensten Ländern das Gleiche. Ja, oder ob du jetzt in der muslimischen Welt rumgehst und fragst, ja, glaubt ihr irgendwie, Juden leiten den Westen und so, es ist überall dann das Gleiche. Es ist überall das Gleiche. Ja. Unglaubliche Gleichschaltung, weil man will einfach diese Standardkategorien, das hängt auch mit Psychometrie zusammen. Man weiß, es gibt so bestimmte Persönlichkeitstypen. Die einen fängst du halt mit der Kategorie ein, die anderen mit der Kategorie ein und so. Und man ballert die Leute halt zu mit diesem, mit dieser Mind-Control-Propaganda. Und den meisten fällt das gar nicht so richtig auf. Ja, denen fällt es nur auf, wenn es halt irgendwie gegnerische Propaganda ist. Da sind sie dann ganz natürlich hier ablehnend. Also, und das heißt, du kriegst halt dann so eine individuelle Identität verpasst. Also, das heißt, man nimmt dann irgendwelche ideologischen Bausteine auf und das ist dann dein Selbstbild. Und wenn diese Ideen kritisiert werden von außen, dann ist es so, als würde man dich kritisieren, dein Innerstes, ja. Und das ist dann immer persönlich. Das heißt, es sind immer die Emotionen mit drin, diese Leute nehmen das dann immer persönlich. Ja, in jeder Wissenschaft, also auch beim geheimdienstlichen Bereichen, wie Imperien funktionieren, da ist man eigentlich eher vorsichtig. Okay, das wissen wir, das ist nicht ganz klar. Das hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, das hat eher eine mittlere Wahrscheinlichkeit. Man muss halt immer auch abwarten und mehr Informationen kriegen. Das ist da normal, aber die Leute sind halt süchtig nach scheinbarer Gewissheit. Ja, und daran erkennt man halt oftmals die Anfänger, wenn sie halt dann gleich urteilen, ja, sie sind sich bombensicher, das ist so und so. Und dann hast du zu dieser künstlichen Identität, ja, wer bin ich eigentlich, hast du halt dann, also manche sagen ja, ich der Libertäre, ich der Konservative, ich bin für Tradition, ich der Deutsche, bla bla bla. Und dann hast du halt noch diese Gruppenidentität, ja, also wir sind die Rebellen, die Leute wollen das immer, wie sie es halt in Fernsehfilmen oder halt Kinofilmen, Fernsehshows gesehen haben. Also wie in Star Wars, die fix und fertige Rebellion. Also du bist dann wie Luke Skywalker halt in irgendeinem blöden Job gefangen oder in irgendeiner blöden Situation gefangen. Du fühlst dich zum Meer berufen, ja. Du hast bestimmte Fähigkeiten, die bisher halt noch nicht so richtig, die du nicht richtig einsetzen konntest. Und dann stößt du auf diese Rebellion wie in Star Wars und die ist halt schon fix und fertig und dann kriegst du neue Fähigkeiten und dann rettest du so die Welt. Ja, und deine Rebellentruppe, die sind cool und die Guten und die Tollen. In Wirklichkeit ist es halt so, wenn du halt in irgendeine so Organisationen reingerätst oder halt so Kreise reingerätst, du merkst eigentlich relativ schnell, es ist ziemlich zerrüttet. Ja, die Leute da sind eigentlich ziemlich problematisch und zerrüttet wegen ihm eben dieser, den Auswirkungen des Imperialismus und halt eben auch diesem ganzen Mind Control. Ja. Und du merkst dann überall Probleme und seltsame Probleme und so, aber du wirst dann vor die Wahl gestellt, entweder akzeptierst du diese Zustände oder du wirst dann ausgeschlossen aus dieser Community und dann ist deine Identität weg, deine Gruppenidentität ist weg, dein Umfeld ist weg und so. Das ist halt so dieses System, was man geschaffen hat. Ja? In der klassischen Diktatur, klar, auch heute noch in kommunistischen China und so, in der klassischen Diktatur hast du diese eine Ideologie, diese eine Gruppenidentität, du musst ja dann folgen. Ansonsten bist du der Feind. Aber hier im Westen, in den moderneren Systemen, da haben wir eben dann gesagt, nö, wir geben den Leuten verschiedene Kategorien, verschiedene Optionen. Die sind alle unter Kontrolle, aber das sollen die Leute ja nicht wissen. Die Leute suchen sich dann alles Passende raus und sind darin dann gefangen. Ich meine, es muss jeder nachvollziehen können, wie einfach es war für halt westliche Eliten, das gesamte Spektrum aufzukaufen und zu infiltrieren. Also auch diese rebellischeren Sachen oder diese gewöhnliche Verschwörungsmedienzeug und so, es war einfach zu kaufen und halt eben dann zu kontrollieren. Und du siehst halt eben dann so die, manche sind halt in stabileren Verhältnissen aufgewachsen und die begeistern sich halt eben dann auch so für gewöhnliche Ideologien, so Mainstream, Aufklärung und so. Und wollen halt eben dann auch nicht abrücken von ihrer Fantasievorstellung, das westliche System sei total okay und im Wesentlichen gut und wird schon alles sich irgendwie einrenken. Also die haben da auch so ihre Gruppenidentität und unrealistische Vorstellungen, wollen davon nicht ablassen. Und dann gibt es halt diejenigen, die hatten es halt schwieriger im Leben und sind dementsprechend rebellischer eingestellt. Sie wollen halt irgendwie dann mehr verändern und nicht nur das Bestehende bewahren, ein bisschen dran rumdoktern, sondern sie wollen halt irgendwie dramatische Änderungen und dann, die einen landen bei den Kommunisten, die anderen landen bei Rechtsextremen oder was auch immer. So generell so dieses Verschwörungsspektrum und so. Und driften halt dann da immer weiter ab. Ja, und man will dich ja halt dann dazu kriegen, dass du dich öffentlich äußerst und dich assoziierst mit irgendeiner Gruppe und dann wirst du halt von dem Rest der Welt abgelehnt und dann sinkst du halt tiefer in diese Gruppe mit rein. Ja, das heißt, es ist den Leuten halt immer wichtiger, ihren Status zu wahren in der jeweiligen Gruppe. Das ist denen wichtiger, als jetzt irgendwie die Wahrheit zu ergründen oder die Wahrheit zu erzählen. Ja, Leute erfinden sich halt neu. Das war auch mit Oswald so, dem möglichen Shooter hier von JFK. Also Oswald hat sich da auch immer wieder neu selber erfunden. Diese neue Identität, die Leute dann übernehmen, die ist halt auf tönernen Füßen, auf Sand gebaut, und deswegen wird diese neue Identität halt und diese Hoffnung, die da mit reinschwingt, das wird dann fanatisch verteidigt. Ja, teilweise wirklich mit narzisstischem Denken. Also alles, was einem selber gefällt, gilt als wahr und gut. Alles, was einem nicht gefällt, gilt als unwahr und als fies und hinterhältig und bösartig. Ja, das heißt, die Experten weltweit wissen genau, wie diese Persönlichkeitsstörungen funktionieren, und man kann eben Techniken anwenden, dass Leute halt so ein krankhaftes Denken benutzen, dass es halt auf die Leute abfärbt. Ja, das heißt, wenn jemand so ein Dogma ablehnt, kritisiert oder belächelt, dann drehen Ideologen durch, sie fühlen sich halt im Innersten angegriffen. Das ist halt so eine Angst- und Aggressionsreaktion und so. Das ist halt auch dieser sogenannte Gruppennarzissmus. Das heißt, Leute kriegen halt diese Wutanfälle, und das wird halt von Ideologen halt auch immer gerne so vorgebetet, ja, dass man das so machen soll, Leute canceln, ausschließen und so weiter. Und das Problem halt, du kannst halt diese dogmatischen Überzeugungen in die Leute regelrecht reinprogrammieren, und da kannst du natürlich dann mehr und mehr reinprogrammieren, und weil die Leute halt dann doch so ein bisschen individuell noch sind und sich voneinander unterscheiden, deswegen kannst du halt dann Gruppen weiter und weiter spalten. Also es gibt halt so das breite rechte Spektrum, dann gibt es so die Gemäßigteren, und dann gibt es also die Radikaleren, und die sind sich nicht grün. Ja? Die Gemäßigten denken, die Radikalen sind halt so irre und so fanatisch und abenteuerlich. Die Fanatiker denken, die Gemäßigten sind einfach feige, angepasst. Und dann, ja, wenn jemand dann im radikalen Spektrum landet, dann gibt es ja nochmal Abstufungen. Ja, die einen sind dann auf dem voll extremen Trip. Und dann müssen die Leute sich entscheiden, sollen sie jetzt da mitmachen oder nicht. Ne? Und dann der eine ist aber auch noch, hat aber auch noch diesen Spleen und jenen Spleen und jenen Spleen und so. Da wird es natürlich dann schwierig, wenn halt diese Methoden des Einprogrammierens von dogmatischen Überzeugungen, wenn diese Methoden halt ständig und ständig und ständig eingesetzt werden. Ja. Weil halt eben dann diese Leute alle sich in Standardkategorien bewegen, fast alle, deswegen wirst du halt dann auch mal so schnell eingeordnet. Also wenn jemand irgendwie merkt, du bist kein Linker oder sowas, dann wirst du halt oftmals gleich eingetütet, naja, das ist halt ein Rechter. Und denen hört man auch gar nicht mehr wirklich zu. Ja. So ist es halt leider. Hier in einem Joe Rogan Podcast stritten sich ein Freund von Rogan, Eddie Bravo, stritt sich mit diesem Jones um das Dogma, die Erde sei in Wirklichkeit flach. Und dann anfangs meinen sie noch, ja, wir wollen jetzt nicht zu emotional werden bei dem Thema, was eigentlich völlig bedeutungslos ist, ja, völlig bedeutungslose Diskussion, aber dann haben sie sich dann doch noch angeschrien, wegen der Frage, ob jetzt die Erde flach sei. Das heißt, da haben zwei Leute, die eigentlich so typische Verschwörungstruther sind, die haben sich dann richtig gestritten, so richtig aggressiv wegen der Frage, ob die Erde jetzt flach sei. Ups. Oder als dann irgendwie Rogan irgendwie nicht Jones lange Zeit einladen wollte in die Sendung, dann bekam dann Jones irgendwie so einen epischen Wutanfall und hat dann gemeint, Rogan sei Teil der großen Verschwörung und Rogan sei im Bunde mit der CIA und Rogan habe zu tun mit MK Ultra und Rogan hätte den Auftrag, das Publikum abzulenken von Jones. Jones verstieg sich dann sogar schon zu Fantasien, Rogan dann aufzuhängen und ihn dann zu bearbeiten wie so ein gejagtes Viech. Also halt richtig gaga dann. Ja, also halt, ja, wo ist die Schmerzgrenze? Also wie krass muss etwas sein, wo dann wirklich jeder sagt, nee, das ist Quatsch. Ja. das war halt eben dieses Massenexperiment, also lange Zeit war es ja YouTube, jetzt sind es andere Plattformen, also man hat dann eben dann die Leute beballert mit Content und es wurde immer radikaler. Leute wurden regelrecht süchtig nach dem Content und nach dieser Bestätigung und dieser Hoffnung. Ja? Und ich meine, ich werde immer wieder mal angemault, ich werde immer wieder mal angemault, weil ich halt diese Illusionen zerschlage und so. Und dann wird mir vorgeworfen, dass ich nicht noch gleich eine Partei leite und ich auch noch irgendwie den großen Wandel hier noch so anführe mit einer Partei oder was auch immer, dass ich jetzt keine Wunder vollbringe mit einem Zauberstab in der Hand. So klingt das manchmal. Da merkt man halt, wie schwer Leute es haben, sich halt zu lösen von diesen Illusionen, sich zu lösen von diesem Mind Control. Ja. Also wenn halt dann eben mir so Dinge vorgeworfen wird, ja, also als wäre ich verantwortlich, schuld an irgendwie den Zuständen. Ja. Wenn ich dann eben danach hake, was meinst du eigentlich? Ja, was erwartest du dir? Oder fragen wir andersrum, wer da draußen macht es so, wie du das für richtig hältst? Also da geht es oftmals gar nicht so richtig um jetzt irgendwie die eigentlichen Sätze und die eigentlichen Worte, sondern es ist halt einfach so die Enttäuschung. Die Leute wollen diese fix und fertige scheinbare Revolution, der sich dann anschließen. Und wenn du das halt so, wenn du halt das kommunizierst, dass es halt eben sowas nicht gibt, die Leute müssen ihre eigenen Netzwerke bilden und halt sich selber ihre Skills heranbilden. Ja, dann sorgt es halt für Enttäuschung, weil die Leute merken halt, sie haben nicht so viele Ressourcen, zeitlich und dies und jenes. Und sie wissen ja, wie schwer das ist, mit anderen Leuten klarzukommen. Ja, wenn du dann merkst, oh, die Leute sind komisch, oh, die Leute sind zu schlecht gebildet und so. Und das macht ihnen einfach dann Angst. Und dann maulen sie lieber mich an, anstatt dass sie halt irgendwie dann, ja, sich halt dann produktiv weiterentwickeln. Also das ist auch so eine Sache, die wir da manchmal sehen. Wie gesagt, ich konnte mit völlig überschaubaren Mitteln, konnte ich wirklich exorbitant viel leisten im Bereich Spionageabwehr und wie die Methoden wirklich funktionieren, die angewandt werden, welche geheime Netzwerke existieren, was die großen Operationen sind. Also da kannst du wirklich was reißen. Ja, auch in anderen Gebieten kannst du immer natürlich viel reißen. Und so. Aber Leute sehnen sich anscheinend nach der magischen Person oder der magischen Ideologie. Ja, machen dann so Standardaktivismus und dann wird ihnen so jemand vorgesetzt, Trump oder jetzt irgendwie Geert Wilders oder Typ in Argentinien oder wer auch immer. Oder Obama und dann schreien sie, ja, unsere Gebete wurden erhört und jetzt laufen wir damit und dann wird alles irgendwie gut. Aber die Leute verschwenden damit halt einfach Zeit und Energie. Jahr für Jahr für Jahr. Das heißt, was haben denn die großen Influencer, die da so Trump gepusht hatten, was haben die vorzuweisen? Was hat es denn gebracht, die ganze Trump-Nummer? Ich habe von Anfang an gesagt, das wird nichts. Und ich hatte damit recht. Ja. Und jetzt hast du die gleichen Parteien im gleichen Gleichgewicht und nichts hat sich voran bewegt für die Bevölkerung. Stattdessen hat die Regierung jetzt halt immer mehr und mehr Mittel und man kann die Leute halt immer mehr und mehr vollballern. Und jetzt heißt es halt eben dann so, ja, dann tritt jetzt halt Trump nochmal an. Und dann zeigt man das im linken Deep State. Ja, aber was wird realistisch passieren? Selbst wenn Trump Präsident wird, dann hast du eine weitere chaotische, lahme Administration. Er ist in seinem Handeln eingeschränkt. Er hat alten Ärger an der Backe, er macht sich neuen Ärger, er ist zu alt, er ist sowieso inkompetent und seine Persönlichkeit ist anscheinend so narzisstisch, dass niemand richtig mit ihm zusammenarbeiten kann. Was soll das? Fragen Sie die Influencer da draußen. Was soll das? Warum wird hier dann wieder so eine Zeitverschwendung hier beworben? Wo sind die neuen Talente, die man fördern könnte? Dass man halt fähige Leute findet für die Politik und dass man die pusht, anstatt dass man hier so auf diesen Trump oder wen auch immer hier so abzielt. Ja, oder hier im deutschen Raum, wo sind die eigenen Ideen? Warum verwendet man alte Verschwörungsideen, die auf den britischen Geheimdienst zurückkommen? Warum benutzt man russische Talking Points und hofft auf die Russen? Das macht alles keinen Sinn. Aber du kannst eben Leuten alles einprogrammieren anscheinend. Egal wie sinnfrei, egal wie faktenwidrig. Also, das war die Sendung für heute hier zu sowjet-russischem Mind Control. Also das Ganze ist wirklich überall. Ich empfehle Ihnen meine Forschung. Finden das unter shop.recenter.com. Damit sparen Sie sich einen Haufen Zeit und dann sparen Sie sich einen Haufen Fehler. Hier meine Bücher und alles, was Sie brauchen für Ihren Zivilschutz, für die chaotischen nächsten Jahre. Das heißt, mit einer überschaubaren Vorbereitung kommen Sie auch durch eine problematische Situation meistens dann gut durch. Finden das unter shop.recenter.com. Wenn Sie Fragen haben zum Sortiment, dann rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns.